BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2025. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und uns allen natürlich ein Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik in Deutschland. Was alles im Argen liegt in Deutschland, konnten wir im letzten Jahr fast jede Woche an dieser Stelle begutachten. Und heute folgt deshalb Teil 2 des Jahresrückblicks. Ich hoffe, er macht Ihnen so viel Spaß und Appetit, nochmal die alten Folgen zu hören, wie es mir Spaß gemacht hat, diese Folge vorzubereiten. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Ein Virtual Private Network, kurz VPN, ist ziemlich nützlich. Mit einem VPN sicherst du deine Privatsphäre und deine Anonymität im Internet. Du kannst auf gesperrte Inhalte zugreifen und online billiger einkaufen. Beim Datenzugriff werden deine Verbindungen priorisiert behandelt und du vermeidest die Drosselung der Datenrate bei Internetanbietern. Außerdem schützt dein VPN deine Geräte vor Cyberattacken. All diese Vorteile bietet dir unser Sponsor CyberGhost VPN und das mit über 15 Jahren Markterfahrung, 38 Millionen Nutzern weltweit und exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 verschiedenen Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung hast. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ob du zu Hause oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Ein einziges CyberGhost VPN-Abonnement schützt bis zu 7 Geräte gleichzeitig. Wenn du alle diese Vorteile nutzen willst, dann sichere dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/BTO und erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/BTO. Ach ja, was noch wichtig ist, der CyberGhost Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar. Mehr Informationen in den Shownotes.
Die Lage in Deutschland war wenig überraschend ein Schwerpunktthema im zweiten Halbjahr. Dazu war und ist die Lage einfach zu dramatisch. Der Sanierungsexperte Mike Zöller von der Restrukturierungsberatung FTI Consulting berichtete in Folge 260 von vollen Auftragsbüchern.
Ich befürchte, dass viele Dinge schon sehr stark im Fluss sind und dass man im Zweifelsfalle jetzt schon sehr, sehr spät dran ist, was gewisse, ich sag's mal, Entscheidungen oder das Einziehen von Leitplanken einbetrifft, um diese Abwanderungstendenzen, die wir in vielen Branchen sehen, jetzt noch zu stoppen. Diese Entwicklung, die jetzt gerade so ein bisschen kulminiert in den entsprechenden Presseberichterstattungen, die wir jetzt gerade einfach in den letzten Wochen gesehen haben, ist ja keine, die jetzt erst vor 2 Monaten begonnen hat, sondern das sind ja Diskussionen in den Unternehmen, die jetzt schon mindestens in der Regel 12 Monate geführt werden, bis man dann schlussendlich dann auch zu einer Entscheidung kommt. Das bedeutet, dass wir diese Entwicklung, die wir jetzt gerade in der Presse sehen, ich meine, viele Dinge passieren ja auch und wir sehen sie gar nicht in der Presse, sondern viele mittelständische Unternehmen treffen einfach diese Entscheidung und weil sie einfach nicht so groß sind, bekommen wir das in der Presse so gar nicht mit. Wir sehen es natürlich dann bei unseren Mandanten. Ich befürchte, dass wir jetzt in eine Situation reingeraten, wo viele Entscheidungen einfach getroffen werden und die Unternehmen stimmen mit den Füßen ab beziehungsweise verlagern dann entsprechend ihre Produktionen, weil sie einfach sagen, nein, der Standort Deutschland ist für uns in der aktuellen Konstellation so nicht mehr attraktiv oder wettbewerbsfähig genug.
Erst vor ein paar Tagen habe ich mit Mike Zöller erneut gesprochen. Er berichtete mir davon, dass es in seiner Branche noch mehr brummt als zum Zeitpunkt unseres Gesprächs. Spiegelbildlich kann man sagen, die Probleme in Deutschland sind noch größer geworden und nicht kleiner. Doch was wäre zu tun? Darüber habe ich mit vielen Ökonomen im zweiten Halbjahr diskutiert. In Folge 267, Energie ist Wohlstand, erklärt Tom Krebs, welch große Bedeutung die Energiekosten für die deutsche Wirtschaft haben. Er schätzt den Wohlfahrtsverlust durch die zu hohen Energiepreise auf mehrere 100 Milliarden Euro. Ein wichtiger Grund für die Stagnation, die wir seit 5 Jahren erleben.
Die Energiekrise, also dieser große Energiepreisschock, hat die Industrie schwer getroffen und wir spüren immer noch die Auswirkungen, die Spätfolgen der Energiekrise. Und wir haben die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte erlitten. Also die vielen Beschäftigten, die mir ja auch immer wichtig sind, haben die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte hinnehmen müssen. Und insofern würde ich sagen, die Mehrzahl der Ökonomen haben die Auswirkungen der Energiekrise, also des Energiepreisschocks, auf die Wirtschaft meiner Meinung nach fahrlässig unterschätzt. Und das kommt daher, weil diese Ökonomen hauptsächlich in einer etwas realitätsfremden Märchenwelt leben und angenommen haben, dass Menschen und Unternehmen sich relativ schnell und schmerzlos an die hohen Energiepreise anpassen können. Und ich glaube, die Energiekrise hat gezeigt, und insofern ist das auch ein guter Test, wie wir eine Energiewende durchführen können. Die Energiekrise hat gezeigt, dass dem nicht so war.
Angesichts der entscheidenden Bedeutung von Energie für die Erwirtschaftung von Wohlstand besteht offensichtlich ein dringender Handlungsbedarf, dass wir die Energiekosten schnell und deutlich senken. In Folge 268, Hoffnung ist keine Strategie, erklärte Professor Gabriel Felbermeier aus Wien, was zu tun ist, um unsere Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen.
Ja, das wird eine lange Liste sein. Nicht? Eine Legislaturperiode von 4 Jahren wird übervoll sein, wenn man tut, was notwendig ist. Ich glaube, es beginnt damit, das Steuer- und Abgaben- und Transfersystem in Deutschland grundlegend zu überarbeiten. Ja, wenn man sieht, man kann auf die Globalisierung als kostendämpfenden Faktor nicht mehr so setzen, dann müssen wir im Inland schauen, wo können wir kostendämpfende Impulse setzen. Ja, Deutschland ist in der Unternehmensbesteuerung ein Hochsteuerland, was eigentlich sogar in der Europäischen Union mittlerweile ein Höchststeuerland. Das hilft nicht. Wir müssen uns fragen, wie kriegt man Arbeitsanreize gesetzt, dass wieder mehr Vollzeit gearbeitet wird und vor allem auch von den Menschen Vollzeit gearbeitet wird, in die die Gesellschaft vorher jahrelang, manchmal jahrzehntelang investiert hat, an den Universitäten zum Beispiel. Das ist eine Riesenbaustelle. Zweite große Baustelle ist, dass man ganz neu beginnen muss, glaube ich, mit dem ganzen Kapitel Energiepolitik, grüne Transformation. Ja, wenn das letztlich ein großer Kostentreiber ist, wird man keine Nachahmer finden international und gleichzeitig bei der Übung verarmen oder deindustrialisieren. Muss man hier, glaube ich, grundsätzlich neu überlegen, wie kriegt man mit sehr viel mehr marktfreundlichen Instrumenten die Transformation angeschoben. Reicht der CO2-Preis? Oder braucht es nicht neben dem CO2-Preis auch Maßnahmen, die die Energiekosten insgesamt nach unten drücken? Ja, da wird man reden müssen drüber, ob die Energiemärkte, die von der Strommarkt absehen. Man muss sich angesichts der demografischen Entwicklung überlegen, wie kriegt man Deutschland in der Mitte Europas attraktiv gemacht, nicht nur steuerlich, sondern als Standort für die intellektuelle und unternehmerische Elite der Welt. Ja, wie geht das? Braucht man nicht zusätzlich zu der Reform der Steuern und Abgaben nicht auch extra Anreize dafür? Ja, Deutschland müsste sich in den nächsten 4 Jahren sehr viel proaktiver auf der europäischen Ebene einsetzen, dass Europa den Freihandel, ja, eine regelbasierte Welthandelsordnung global stärker vorantreiben kann. Nicht? Wir sollten die Blockaden beenden, die wir haben. Und den Franzosen auch sozusagen gegenüber ein bisschen härter auftreten. Das sind nur Elemente. Ne? Was nicht in dieser Liste auftaucht, ist sozusagen eine Industriepolitik, die am grünen Tisch entscheidet, wer kriegt 10 Milliarden und wer kriegt sie nicht. Ja, das halte ich für keine gute Verwendung von Steuermitteln, das spart man lieber ein. Die 10 Milliarden gibt sie den Unternehmen als Steuergutschriften zurück, zum Beispiel, wenn sie investieren. Ja, also Tax Credits, wie das die Amerikaner auch machen mit dem Inflation Reduction Act. Das ist besser investiertes Geld, als wenn man glaubt, wir beide oder andere Expertinnen, Experten oder Bürokraten wüssten, wo die Zukunft gemacht wird.
Kein Programm, mit dem eine Partei gerne in den Wahlkampf gehen möchte. Wie wir gerade sehen, mit Blick auf die Wahlprogramme der Parteien für die Bundestagswahl. Die Wahrheit ist aber, wir kommen um solche harten Reformen nicht herum. Das wurde auch klar in den Gesprächen mit einer amtierenden und einem ehemaligen Wirtschaftsweisen. In Folge 270, weniger Staat ist mehr, war Frau Professorin Veronika Grimm zu Gast. Und in Folge 273, Radikalagenda 2030, einer ihrer Vorgänger, Professor Lars Feld, der immerhin 2,5 Jahre lang der persönliche Berater des Bundesministers der Finanzen gewesen ist, bis zur Ablösung von Christian Lindner aus diesem Amt. Wer den beiden zuhört, muss feststellen, dass es unseren Politikern ganz offensichtlich nicht an guten und kompetenten Ratgebern fehlt.
Ich denke, im weiteren Zeitverlauf der letzten 2,5 Jahre, dass das Problem immer gravierender geworden ist, weil wir mit der Politik, die von der Ampelregierung gemacht worden ist, zunehmend das Fundament der deutschen Wirtschaft gefährden.
Wir haben eine absolute Seitwärtsbewegung beim Bruttoinlandsprodukt. Also seit 2019 mit diesem Einbruch während der Corona-Pandemie. Aber wir sind jetzt erst wieder auf dem gleichen Niveau wie 2019. Also 5 Jahre gar kein Wachstum. Europa ist in der gleichen Zeit insgesamt 4% gewachsen, die USA 12. Das deutet schon auf deutliche, auch strukturelle Probleme hin. Und auch das ganze Konjunkturbild deutet auf strukturelle Probleme hin. Die Auslastung in der Industrie ist runtergegangen. Die Investitionen sind runtergegangen. Die Sparneigung ist weiterhin hoch. Die Leute sind verunsichert. Vermutlich auch nicht ganz zu Unrecht, weil auch unklar ist, wie Deutschland sich wirtschaftspolitisch in Zukunft ausrichtet. Und gleichzeitig haben wir eben auch die Beobachtung gemacht, dass während die Weltwirtschaft wieder robust wächst, die deutschen Exporte, die immer dynamischer sich entwickelt haben als die Weltwirtschaft, eigentlich hinter dem Wachstum der Weltwirtschaft zurückbleiben.
Also im Grunde die industrielle Basis ist durch diese Politik der Klimatransformation in Gefahr. Ich würde nicht sagen, dass es um Klimatransformation allgemein geht. Ich bin ein großer Verfechter des Emissionshandels und der CO2-Bepreisung, auch gerade weil sie eine internationale Koordination viel, viel leichter macht als alle anderen Instrumente. Aber mit der Hast, mit der man den Klimaschutz jetzt betreibt, die Klimaneutralität erreichen will, mit der Steuerungsintensität, die da kommt, also im Grunde eine Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien hin zu Dirigismus, machen wir die deutsche Wirtschaft kaputt.
Wir sind quasi in so einer Interventionsspirale. Man meint es gut, aber es funktioniert nicht. Und die Schlussfolgerung ist jetzt oft in der öffentlichen Debatte, dann nach noch mehr Staat zu rufen. Aber es macht es nicht besser, sondern es verschärft eben oft das Problem. Das heißt, wir haben da eine Interventionsspirale, wo wir eigentlich nicht so richtig sehen, wo Licht am Ende des Tunnels ist. In der Energiepolitik zum Beispiel. Auch da mischt der Staat sich in immer mehr Angelegenheiten ein und macht die Dinge dadurch nicht besser, sondern es führt nur dazu, dass man den Staat in immer mehr Bereichen braucht. Und am Ende der Staat das aber nicht leisten kann. In der Klimapolitik genauso. Ne? Jetzt, wenn man sich mal fragt, was sollte man denn tun, um den Staat da rauszunehmen? Meistens ist es so, dass man sich überlegen muss, an den Rahmenbedingungen was zu ändern.
Und dahingehend muss man wohl sagen, im Grunde ist die Lage schlimmer noch als die Stimmung. Wenn man jetzt nur konjunkturell schaut, dann ist das ja eine Seitwärtsbewegung. Würde man sagen, ach, ist alles nicht so schlimm. Oder man würde hingehen und sagen, ja, wir schütten bei dem einen oder anderen Unternehmen noch einmal Subventionen aus, sobald die in Schwierigkeiten sind. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir sozusagen auf dem Holzweg sind. Wir sind in die völlig falsche Richtung unterwegs.
Wir haben aber auch kritisch hinterfragt, ob unsere Annahmen stimmen. So, ob die Deindustrialisierung wirklich ein Fakt ist oder nur ein Mythos. Dem sind wir in Folge 271 nachgegangen, im Gespräch mit einem der Autoren einer entsprechenden IFO-Studie, also einer Studie, die das Kritische hinterfragt, mit Professor Timo Wollmershäuser.
Wenn wir alle Standortfaktoren zusammennehmen und irgendwie einen Index jetzt basteln, der uns darüber Auskunft gibt, wie sich Deutschland so im Zeitablauf im Vergleich zu anderen Ländern schlägt und geschlagen hat, dann glaube ich, ist das Ergebnis relativ einfach und klar. Wir haben verloren in den letzten Jahren. Wir haben an Attraktivität verloren. Nicht unbedingt zwangsläufig, weil sich manche Standortfaktoren bei uns verschlechtert haben, aber sie haben sich zumindest nicht verbessert. Und viele andere Länder haben sich eben verbessert bei vielen Dingen. Wenn es eben so bleibt, dann glaube ich, dass das, was wir derzeit beobachten an Schwäche, sich vermutlich in den nächsten Jahren an industrieller Schwäche sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Und damit meine ich jetzt eben, dass wir wirklich an Industriequote verlieren, dass Unternehmen wirklich sagen, okay, wir finden zum Beispiel eben keine Nachfolger, keine Beschäftigten, wir versuchen eben einen Teil oder einen größeren Teil der Produktion eben ins Ausland zu verlagern und eben nichts Neues an die Stelle zu bringen.
Richtig grundsätzlich wurde es dann in Folge 269 die Abwärtsspirale stoppen. Da war einer der Stammgäste dieses Podcasts erneut zu Gast, Professor Stefan Kurz. Er machte klar, wie grundlegend falsch die Wirtschaftspolitik in Deutschland zurzeit läuft.
Wenn wir jetzt mal rein auf die politische Sphäre schauen, würde ich schon sagen, die Wirtschaftspolitik in Deutschland steht vor einem Scherbenhaufen. Wir sind die lahme Ente der Weltwirtschaft und werden als Standort in den Rankings schon seit Jahren nach unten durchgereicht. Und das sind eben nicht nur handwerkliche Fehler, wie es oftmals heißt, sondern es sind konzeptionelle Fehler. Man könnte es auch so formulieren, also beim kleinteiligen Klempnern mit Subventionen und Regulierungen macht auch Übung nicht den Meister, sondern wir brauchen tatsächlich einen Kurswechsel, der im ökonomischen Bereich wieder mehr Raum gibt für Marktprozesse und wo sich die Politik auf die Rolle des Rahmensetzers zurücksetzt. Und das haben wir in den vergangenen Jahren eben krass missachtet. Und dahinter stand die Vorstellung, wir haben einen so bärenstarken Wirtschaftsraum hier in Deutschland, der kann alles ab. Da können wir nach Belieben schalten und walten als Wirtschaftspolitiker, wie wir wollen, insbesondere im Bereich der Energiepolitik. Und das wird schon irgendwie alles glatt gehen. Das hat ja damals auch diesen eigentlich ja No-Brainer, dass Deutschland keine Teflon-Ökonomie ist, auch überhaupt provoziert. Nämlich die Warnung, dass selbst dann, wenn ein Wirtschaftsraum insgesamt in guter Verfassung zu sein scheint, man trotzdem auf dem Pfad der Ordnungspolitik bleiben sollte. Andernfalls kann man eben sehr schnell in den Graben geraten. Und da sind wir jetzt.
Nun haben wir die Chance, im Februar eine neue Regierung zu wählen. Und was das bedeutet und was die Parteien vorhaben, diskutiere ich, ja wie Sie wissen, zurzeit in einem anderen Podcast namens Mega mit Ulf Poschert von der Welt. Doch schon zur Europawahl wollte ich wissen, was denn nun von den Parteien zu erwarten ist. Konkret war ich neugierig, was denn das sogenannte Bündnis Sahra Wagenknecht in der Wirtschaftspolitik vorhat. Damals gab es eine Premiere bei BTO. Ich habe zum ersten Mal einen Politiker eingeladen, und zwar den früheren Düsseldorfer Oberbürgermeister und langjährigen SPD-Politiker Thomas Geisel. Er erklärte seine Sicht auf die Wirtschaftspolitik des BSW. Gelegentlich gibt es ja auch Folgen ohne Gäste. So die Folge 266 mit dem Titel Dekade der Wohlstandsvernichtung. In der Folge habe ich versucht, zusammenzufassen, wie ich die Lage in der Welt und in Deutschland sehe. Ich befürchte, Deutschland kann zu dem großen Verlierer eines Szenarios werden, welches entsteht aus zu hoher Verschuldung in der Welt, man kann sogar sagen Überschuldung, gleichzeitiger Deglobalisierung der Wirtschaft und einem, wie wir wissen, nach wie vor ungelösten europäischen Währungskrise. Ich habe dann gefordert, uns darauf entsprechend anzupassen, also eine Politik zu verfolgen, die die eigenen Interessen des Landes berücksichtigt. Denn tun wir das nicht, droht, wie der Titel des Podcasts schon sagt, eine erhebliche Vernichtung an Wohlstand, und das würde breite Teile der Bevölkerung treffen. Ich würde mir sehr wünschen, wenn entsprechend gehandelt würde. Leider zeigt mein Blick in die Wahlprogramme, dass die politischen Parteien noch sehr, sehr weit entfernt sind, zu erkennen, was da auf uns zukommt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Im zweiten Halbjahr mussten wir uns natürlich auch wieder mit der Energiepolitik beschäftigen. Der Grund liegt auf der Hand. Nichts dürfe so bedeutsam sein für eine Volkswirtschaft wie gut ausgebildete Arbeitskräfte, gute Rahmenbedingungen und der Zugang zu günstiger und sicherer Energieversorgung. Und deshalb ist es wichtig, die Frage aufzuwerfen, ob wir mit unserer Energiepolitik auf dem richtigen Wege sind. Zum Beispiel mit der Idee, Produktionsverfahren auf Wasserstoff umzustellen. In Folge 264 mit dem Titel »Von der Wirklichkeit umzingelt« müssen wir leider feststellen, dass wasserstoffbasierte Produktion in Deutschland nie wettbewerbsfähig sein wird. Wir schauen uns eine Studie an des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, welche vorrechnet, dass es immer günstiger sein wird, Grundstoffe wie Stahl zu importieren, als hierzulande mit Wasserstoff zu produzieren. Dass wir trotzdem versuchen, eine solche Produktion hierzulande aufzubauen, mit staatlichen Subventionen, führt nach Auffassung der Autoren sehenden Auges zu Investitionsruinen. Andere Studien zeigen obendrein auf, dass die Grundannahmen der Energiewende nicht nur unrealistisch sind, sondern auch unfinanzierbar. Wir sollten, statt einen maximalen Anteil erneuerbarer Energien anzustreben, auf einen Energiemix setzen, um die Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Energiekosten zu erreichen. Das zumindest die These meines Gesprächspartners in dieser Folge von Professor Markus Löffler.
Wir brauchen Grundlastkraftwerke, weil wir halt eine Grundlast haben. Die ist einfach da. Da kann ich nicht ein- und ausschalten. Da muss ich die Grundlast auch bedienen. Das geht mit grundlastfähigen Kraftwerken. Und da ist an erster Stelle heutzutage, was in Ländern zumindest mal, die noch das Know-how haben, machbar ist, Kernkraftwerke hinstellen. Man kann dann immer darüber reden, ob man begleitend dazu Gaskraftwerke, die dann also auch mit Wasserstoff betrieben werden, dazu stellt und so weiter. Das kann man alles von Fall zu Fall entscheiden. Oder Kohlekraftwerke mit CCS, Carbon Capture Storage. Auch das, selbstverständlich passt es da hinein. Wenn dann plötzlich bessere Batterien kommen, super, dann stellen wir bessere Batterien hin. Das sind ja auch steuerbare Kraftwerke. Das ist eigentlich ziemlich egal. Ich lasse das erstmal offen. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, steuerbare Kraftwerke, die in Volllast durchlaufen, machen wir nicht, ist die Energiewende heute beendet. Und wie gesagt, an diesem neuen Strommarktdesign, Paradigmenwechsel wird das genannt. Ja, wir sind nicht mehr bedarfsorientiert, sondern angebotsorientierte Preise. Ist ja irre eigentlich. Wir bauen ein Energieversorgungssystem hin, das uns mit Energie versorgen soll. Und nicht ein Energieversorgungssystem, wo wir den Kram abholen sollen, wenn er mal gerade da ist, die Energie. Das ist so Unsinn, sowas. Ja. Also man braucht diese grundlastfähigen Kraftwerke in jedem Fall erstmal technologieoffen, egal was. Und wenn das halt alles möglichst schnell gehen soll, dann nimmt man sich natürlich diese Hand, die man hat am Anfang, und das, was wir heute 100% verfügbar haben, technisch, auch erprobt, das sind tatsächlich Kernkraftwerke, das sind Gaskraftwerke, das sind Kohlekraftwerke mit dann also auch zusätzlich mit CCS, da muss man ja auch nochmal drüber reden, wie viel CO2 darf eigentlich vielleicht doch noch in die Atmosphäre hineingehen. Das ist ja alles das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. So Extremalforderungen, davon muss man mal zurückgehen. Ich dachte auch mal, die Politik wäre dazu da, Kompromisse zu finden, aber nicht hier Extremalforderungen immer aufzustellen und gleichzeitig dem Ausland zu erzählen, dass eigentlich das Ausland uns zu liefern hat, weil sonst nichts läuft. Das kann doch nicht wahr sein, sowas.
Leider passt das in ein Bild einer Energiewende, die in jeder Hinsicht nicht professionell gemanagt wird. Das wird in Folge 257 mit dem Titel Energiepolitischer Blindflug deutlich. Dann haben wir diskutiert, dass bei dem wohl wichtigsten Projekt des Landes die einfachsten Grundsätze erfolgreichen Projektmanagements missachtet werden. Es gibt kein Budget, es gibt keine Planung, es gibt kein Controlling. Und wenn man die Bundesregierung fragt, wie viel denn die Energiewende kostet, sagt sie, diese Kosten wären nicht zu erheben und zugleich wäre es ja völlig irrelevant, diese Informationen zu haben. Kurz gefasst, es ist ein Armutszeugnis, wie hier mit den wirtschaftlichen Ressourcen unseres Landes umgegangen wird. Und es geht weiter so, wie wir in Folge 261 alles nach Plan beleuchtet haben. Robert Habecks Glaube an die Macht staatlicher Steuerung ist trotz offensichtlicher Fehlschläge, man denkt an Intel oder an Northvolt, ungebrochen. Mit Vorgaben und Subventionen will der Wirtschaftsminister den Umbau der Wirtschaft organisieren und dies auch nach der Wahl entsprechend fortsetzen. Ein besonders eindrückliches Beispiel ist dabei das sogenannte Energieeffizienzgesetz, welches sich bei genauerem Hinsehen als ein Energieverbrauchsreduktionsgesetz entpuppt. Da wir wissen, dass der Einsatz von Energie unmittelbar mit dem Wohlstandsniveau korreliert ist, bedeutet das im Klartext nichts anderes als eine Planung zur Reduktion des hiesigen Wohlstandes. Und dabei haben wir noch nicht mehr berücksichtigt, dass neue Technologien wie beispielsweise künstliche Intelligenz erheblichen Energiebedarf mit sich bringen. Hinter diesem Vorgehen steht eine Haltung, die Nachhaltigkeitsziele anstrebt, ohne die dabei zwingend zutage tretenden Zielkonflikte überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Das wird klar in meinem Gespräch mit Frau Professorin Dr. Estelle Herlin.
Man muss zurück ins Jahr 1972 gehen zur ersten weltweiten Umweltkonferenz, die auf Veranlassung der Industrieländer einberufen worden war. Das Ansinnen der Konferenz war, sich global über das Thema Umweltschutz auszutauschen. Und es waren alle Staaten der Welt zugegen, also auch afrikanische Staaten, asiatische Staaten, also sprich die Entwicklungsländer. Und es reicht eigentlich ein gesunder Menschenverstand aus, um sich vorzustellen, was da passiert ist. Es passierte nämlich, dass in Person von Indira Gandhi ein zweites großes Anliegen auf die Tagesordnung gebracht wurde. Und das war die Forderung aus dem globalen Süden, aus den Entwicklungsländern auf nachholende wirtschaftliche Entwicklung. Indira Gandhi sagte, es darf auf gar keinen Fall passieren, dass der Umweltschutz verhindert, dass wir uns wirtschaftlich entwickeln. Das heißt, bereits vor 50 Jahren sogar, wurde darauf hingewiesen, dass es diese Zielkonflikte gibt, ja, die wir heute auch an allen Ecken und Enden spüren. Und ich sag mal, genau diese Zielkonflikte, diese Trade-offs sind ja nicht nur ein globales Thema, sondern wir merken inzwischen ja auch in Deutschland, Mensch, das geht nicht alles einfach Hand in Hand, ja, sondern da geht es eben wirklich darum, klug mit den Trade-offs umzugehen und sie vielleicht zu überwinden. Dazu müssen uns aber viele kluge Dinge einfallen. Das ist letztlich das Ganze auf den Kern reduziert. Und wenn man das einmal weiß, ja, dann sind auch die 17 Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, nicht einfach eine bunte Ansammlung von allen möglichen Themen, die wir irgendwie gut finden, die wir verfolgen wollen, die ohne die Beliebigkeit quasi schon provozieren, sondern da steckt genau dieser Kern auch drin. Es geht darum, dass wir die Grundbedürfnisse aller Menschen erfüllen. Es geht darum, dass wir eine wirtschaftliche Entwicklung haben, die irgendwo den Menschen zugutekommt, wo im Grunde, ich sag mal, keine beliebige Ungleichheit produziert wird und so weiter. Und dass wir bei alledem gleichzeitig die Umwelt schützen und das Klima. Das ist es. Und das als globale Aufgabe. Die Agenda 2030 ist eine globale Aufgabe. Wenn man das im Kopf hat, kann man all die Folgefragen stellen.
Es liegt nicht zuletzt an der medialen Überdramatisierung des Themas Klimawandel. Was da passiert und warum das passiert, war Thema in Folge 255 mit dem Titel Mediale Übertreibungen. Denn aus jedem kleinen Sturm wird sofort der Klimawandel herausgelesen. Man versucht medial durch diese Überhöhung natürlich die Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen zu befördern. Die Gefahr ist aber, dass genau das Gegenteil passiert. Dass die Bereitschaft der Bevölkerung, die erforderlichen Maßnahmen mitzutragen, entsprechend abnimmt. Über den Umgang der Medien mit dem Problem des Klimawandels habe ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Axel Bojanowski gesprochen.
Man kann nicht sagen, wir müssen radikal jetzt die Gesellschaft umbauen und verzichten und alles muss runtergefahren werden. Das sorgt ja für viel größere Probleme als ein gewisses Maß an globaler Erwärmung. Ja? Und das ist eben das, was diese Ökonomen schon seit Jahrzehnten betonen. Aber die werden eben auch in die Leugnerecke gestellt, weil die würden ja die Erwärmung verniedlichen. Das heißt, auch die sind Opfer geworden dieser Art von Diskussionsführung. Und dann gibt es eben ja diese ökonomischen Instrumente, die ja auch alle verteufelt werden. Emissionshandel, Klimaclub, Technologieoffenheit. Ja, wenn man auf sozialen Medien ist, wird ja auch als irgendwie ein rechter Kampfbegriff sozusagen genommen. Dabei ist ja gerade für die in Deutschland geplante Energiewende Technologieoffenheit ja das einzig Mögliche. Also da ist ja gar nicht, die Dinge, die man dafür bräuchte, sind ja noch gar nicht fertig. Die muss man ja noch entwickeln, ja. Also Speicher und Leitungen und Wasserstoffwirtschaft und so weiter. Das sind ja Dinge, da muss man ja noch forschen. Und diese Art von Diskussion, es auf diese Lösungsebene zu heben, wird eben bekämpft. Dieses reflexartige Diffamieren von Experten, die nicht die Lösungen hochhalten, die eine bestimmte Lobby gerne hätte, das macht es eben so schwierig, dann wirklich Lösungen zu finden. Und die deutsche Energiewende ist ja das beste Beispiel, weil es eben so eingeschränkt wurde, weil man den Handwerkszeugkasten immer weiter verkleinert hat, ist man mittlerweile in einer Sackgasse angekommen in Deutschland.
Natürlich war auch die EU im zweiten Halbjahr ein neues Thema. Da ging es zum einen um die ungebremste Regulierungswut. In Folge 254 mit dem Titel Gesinnungsethik der Kurzsichtigen haben wir uns mit der Entwaldungsrichtlinie beschäftigt. Wir wissen, die EU möchte mit einem sogenannten innovativen Ansatz, übrigens maßgeblich getrieben von Deutschland, das Abholzen von Wäldern in der Welt begrenzen. Das ist im Prinzip ein gutes Ziel. Bei genauerer Betrachtung muss man allerdings leider feststellen, dass die Entwaldungsrichtlinie der EU zwar gut gemeint ist, aber schlecht gemacht. Der Soziologe und Nationalökonom Max Weber bezeichnete diese Art des Vorgehens als Gesinnungsethik. Mit festem Blick auf das richtig erkannte Ziel werden die negativen Folgen der daraus abgeleiteten Politik ignoriert. Konkret zeigen wir in dem Podcast, dass das Ergebnis gerade für die armen Länder besonders bitter ist. Denn viele werden nicht mehr in Lage sein, nach Europa zu verkaufen und werden sich dann entsprechend anderweitig orientieren. Am Beispiel Äthiopien erklärt Dr. Sebastian Brandes, Vorstandssprecher der Stiftung Menschen für Menschen, in der Folge, welchen Schaden die eigentlich gut gemeinte EU-Regulierung vor Ort anrichtet.
Die Verordnung besagt ja, dass jeder im Grunde nachweisen muss, und zwar positiv nachweisen, nicht erst nachfragen, sondern muss vorher eine Sorgfaltspflicht nachweisen, dass der Kaffee, den er da in den Markt bringt, ab 01.01.2025 nicht aus einem Gebiet kommt, was abgeholzt wurde. Und zwar bis auf eine Granularität runter auf den Kleinbauern. Also wenn es ein Kleinbauer ist, der 0,5 Hektar ist, was so die typische Fläche ist, die einer hat, dann musst du eine Geolokation mitliefern. So, jetzt ist es aber so, der äthiopische Markt hat diese Dokumentation überhaupt gar nicht. Es ist völlig irrsinnig zu glauben, dass man auch nur ansatzweise für 3-4 Millionen Bauern, die zum Teil gar kein Handy haben, geschweige denn ein Einwohnermeldesystem, wo man genau weiß, wem welchem Bauer welches Land genau gehört, jetzt eine Geolokation zur Verfügung zu stellen, die das nachweist. Also ist der in den Marktbringer, das ist dann Importeur oder der Röster hier in Europa, gezwungen eigentlich von Herstellern oder Produzenten zu kaufen, die diese Geolokation liefern können. Und das wären dann wieder die Großplantagen. Und hier entsteht das Problem, dass durch diese Dokumentationspflicht, die in solchen Strukturen, die der Markt einfach heute noch nicht hergibt, ein Wettbewerb zu den Großplantagen steht und die dabei gewinnen werden. Das drängt die äthiopischen Bauern quasi aus dem europäischen Markt.
Aber auch ein anderes großes Problem der EU war wieder ein Thema. Der Euro und die Gefahr für den Wohlstand hierzulande. In Folge 272, Frankreich ruiniert die Eurozone, haben wir ins Nachbarland geblickt. Wir wissen es, die französische Staatsverschuldung droht außer Kontrolle zu geraten und wird damit zu einer Gefahr für den Euro. Die Mehrheit der Parteien in Frankreich denkt überhaupt nicht daran, ernsthaft zu sparen. Man setzt darauf, dass man aus der EU heraus gerettet wird oder von der EZB. Und das bedeutet nichts anderes als eine massive Vermögensverschiebung von den soliden Staaten zu den unsoliden. Doch was ist eigentlich los in Frankreich? Darüber habe ich gesprochen mit der französischen Professorin Brigitte Granville, die in einigen Aussagen so geklungen hat, als wäre sie eine Deutsche.
If you know a bit history of the French Revolution and all that.
Wenn Sie ein bisschen über die Geschichte der Französischen Revolution und all das wissen, sehen Sie von Zeit zu Zeit, dass Leute große Demonstrationen veranstalten. Die Gelbwesten haben wir gesehen, wir haben die Bauernproteste gesehen. Aber bis es wirklich zu einem Punkt kommt, an dem die Leute entscheiden, dass es genug ist, das dauert noch. Wir müssen dennoch sehr vorsichtig sein, denn der Vertrauensmangel, den ich vorhin beschrieben habe, führt normalerweise dazu, dass die Menschen nicht wählen gehen. Es gibt eine sehr hohe Nichtwählerquote. Aber es gibt eine Ausnahme. Diese Ausnahme waren die letzten Wahlen, bei denen die Menschen ihre Stimme abgegeben haben. Auch hier sind sie ignoriert worden. Und das ist keine gute Idee.
Are the last elections where people voted. And again, they were ignored. And that is not a good idea.
Ich meinte dann, dass, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Professorin Granville gar keinen Sinn darin sieht, Macron zu beraten. Aber dennoch habe ich Sie gebeten, mir zu sagen, was sie ihm denn sagen würde. Und ich habe Sie gebeten, mir zu sagen, was die deutsche Regierung tun sollte, wenn diese sie einlädt und fragen würde, wie sollen wir mit Frankreich umgehen? Was sollte Deutschland in dieser Situation tun?
Okay, wenn ich mit Macron zusammensäße, würde ich ihm den offensichtlichsten Rat geben, nämlich etwas mehr Empathie zu zeigen.
Listen to your people and try to respect them.
Sie können viel erreichen, wenn Sie die Leute respektieren, denn sie schenken ihnen Vertrauen. Und deshalb ist es vielleicht nicht so schwierig. Bei den Deutschen muss ich vorsichtig sein, denn ich möchte nicht des Verrats an meinem eigenen Lande beschuldigt werden. Aber ich denke, bei den Franzosen ist es keine gute Idee, ihnen noch ein bisschen mehr zu geben. Sie werden es zu ihrem Vorteil nutzen. Sie werden die Regel wieder nur ein weiteres Mal brechen.
Bevor wir es vergessen, an dieser Stelle auch in der letzten Folge des Jahres noch der Ihnen wohlbekannte Hinweis auf das exklusive Angebot des Handelsblatts. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Die geopolitischen Verschiebungen sind immer wieder Thema bei BTO. 2023 hatten wir mit dem absoluten Wirtschaftskrieg dazu eine sehr erfolgreiche Folge. Im zweiten Halbjahr dieses Jahres haben wir genauer auf den Konflikt zwischen den USA und China geblickt. In Folge 256 mit dem Titel »Vom Konflikt zur Konfrontation« blicken wir auf die chinesische Strategie, wichtige Schlüsselindustrien zu erobern und zur Überwindung der eigenen Wirtschaftsprobleme auf Exporte zu setzen. Damals war noch nicht klar, wer die Wahl in den USA gewinnt, aber es war klar, egal wer die Wahl gewinnt, der Konflikt mit China wird sehr hoch auf der Agenda der US-amerikanischen Politik bleiben. Doch was bedeutet das für den Dollar? Was bedeutet das für die EU? Das haben wir in der Folge 256 diskutiert. Mit dabei war der amerikanische Ökonom Dr. Ben Stahl.
It was good for the US in the long run, at least from a very narrow perspective, in that
man kann argumentieren, dass es auf lange Sicht zumindest aus einer sehr engen Perspektive gut für die USA war. Die USA kontrollierten über 60% der weltweiten Währungsreserven und die Regeln für den IWF, die Harry Dexter White, der Beamte des US-Finanzministeriums, der die Konferenz organisiert hat, in Kraft setzte, machte den Dollar für die Zwecke der Operation des IWF zum Äquivalent von Gold, was den Ländern einen noch größeren Anreiz gab, Dollar zu halten. Soweit man also glauben will, dass die Dominanz des Dollars im Interesse der USA liegt, und ich denke, das ist fraglich, dann hat Bretton Woods einen gewissen Beitrag dazu geleistet.
So to the extent that you want to believe that dollar dominance is in the US interest, and I think, you know, that's open to question. A lot of economists believe it's not and have some good arguments there. But to the extent that you believe it is in the US interest, then Bretton Woods did make some contribution towards that. I think the big advantage that the United States has is that nobody imagines any sort of severance between.
Ich denke, der große Vorteil der Vereinigten Staaten besteht darin, dass sich niemand irgendeine Differenz zwischen der Federal Reserve und der US-Regierung vorstellen kann. Die Fed mag in ihrer Fähigkeit, die Geldpolitik zu betreiben, unabhängig sein, ist aber in jeder Hinsicht ein integraler Bestandteil der Bundesregierung. Die EZB ist in einer etwas anderen Lage.
The ECB is in a somewhat different position. We can't know for sure whether it's still going to be around in 10 years. I don't say that as a Euroskeptic, but every few years there are significant arguments.
Wir können nicht sicher wissen, ob es den Euro in 10 Jahren noch geben wird. Alle paar Jahre kommt es zu erheblichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel darüber, ob Italien mit seinen Schulden alleine zurechtkommt oder ob diese irgendwie durch eine fiskalpolitische Verpflichtung der Eurozone untermauert werden oder über eine Geldzusage der EZB. Wird Italien letztendlich von einem föderalen System getragen oder ist es auf sich allein gestellt? Da wir in den Vereinigten Staaten keine Debatte darüber führen, ob der Dollar bestehen bleibt oder ob 50 staatliche Währungen wieder aufleben oder entstehen werden, sorgt das für eine gewisse Stabilität.
Which is it? Is Italy ultimately underwritten by a federal system or is it on its own? And since we don't have that sort of debate in the United States about whether the dollar will persist or we're going to see 50 state-based currencies reemerge or emerge, I think that adds some stability there.
In diesem gesamtwirtschaftlichen Umfeld ist es natürlich nicht verwunderlich, dass die Geldpolitik zunehmend unter Druck gerät. Gleich in 2 unmittelbar aufeinanderfolgenden Folgen haben wir uns damit beschäftigt. In Folge 251, Währungswächter unter Druck, erklärt Dr. Thomas Drexel, Professor für Wirtschaft an der University of Maryland in den USA, dass je enger der Austausch von Politik und Notenbank ist, desto höher die Inflation und die Inflationserwartungen. Und da wir wissen, dass die Unabhängigkeit der EZB beispielsweise, aber auch der Fed, für viele Politiker und Ökonomen ein Störfaktor ist, und man stattdessen eine sogenannte demokratische Kontrolle fordert, können wir davon ausgehen, dass die Geldpolitik eben zunehmend unter Druck gerät, in den kommenden Jahren den Staaten bei der Finanzierung ihrer Probleme zu helfen und natürlich auch der Klimapolitik, was dies anderes bedeutet als ein strukturell eher inflationäres Umfeld.
Jetzt ist es aber so, dass durch höhere Staatsschulden das Thema von unabhängigen Zentralbanken wieder auf die Agenda gekommen ist. Die Versuchung ist groß von vielen Politikern, die Zentralbanken zu beeinflussen, um die Zinsen niedrig zu halten. Und insbesondere in den USA ist das Thema wieder auf die Agenda gekommen. Denn Trump in seiner ersten Amtszeit hat sehr offen politischen Druck auf die Fed ausgeübt.
Doch was sollten die Notenbanker denn auch tun angesichts der hohen Staatsverschuldung? Das haben wir diskutiert in Folge 252 mit dem Titel Auf Messers Schneide. Wir haben gefragt, gibt es eine Lösung? Gibt es die Hoffnung auf ein Produktivitätswunder und damit die Möglichkeit, aus den Schulden herauszuwachsen? Oder droht doch eher das Szenario einer immer aggressiveren Politik des Gelddruckens? Und das habe ich diskutiert mit Luke Roman, Gründer des Makro-Research-Unternehmens Forest for the Trees.
Everyone's just assuming America has good demographics. But if I told you that humanoid AI robots were going to send global wages to $1 an hour,
jeder geht einfach davon aus, dass Amerika eine gesunde Demografie hat. Aber wenn ich Ihnen sagen würde, dass humanoide KI-Roboter die globalen Löhne bis 2035 auf $1 pro Stunde sinken lassen würden, dann wäre plötzlich jedes Land, das heute eine anständige, gute Demografie hat, wahrscheinlich das politisch instabilste, weil junge Menschen ihre Jobs verlieren werden und alte Menschen nicht randalieren und protestieren. Je nachdem, wie sich die KI und humanoide Robotik entwickeln, könnte dies tatsächlich eine treibende Kraft der Schulden Krise sein. Denn wenn diese Prognosen für humanoide Robotik auch nur annähernd zutreffen, ist es massiv deflationär für die Steuereinnahmen. Und dann ist die Frage, welche Regierung die größten Defizite hat und am meisten drucken muss, um ihre Defizite zu decken. Eigentlich sind es die Amerikaner per Definition des Systems. Wenn wir das nicht tun, implodiert das ganze System. Aber wenn wir es tun, beginnen wir das System mit Dollars zu überschwemmen. Es ist also ein schmaler Grat zwischen Inflation und Deflation. Es gibt keinen Mittelweg bei dem, was gerade passiert.
System with dollars. It's a knife edge of inflation or deflation, but there's not any middle ground.
Einen ganz anderen Ansatz, um mit dem Schuldenproblem umzugehen, haben wir dann in Folge 258 Schuldenproblem braucht geniale Ideen diskutiert. Und zwar haben wir in die Geschichte geblickt. Wir wissen ja, auch früher gab es Überschuldungssituationen und auch früher gab es die Suche nach einem kreativen Ausweg. Schon die Bibel erwähnt ja bekanntlich das Jubeljahr. Besonders in Erinnerung bleibt mir immer der schottische Ökonom John Law. Der führte in Frankreich nicht das Papiergeld ein, sondern ermöglichte es dem Staat dabei auch noch, sich zu entschulden. Über die schillernde Person des John Law habe ich mit Professor Dr. Anton Murphy gesprochen, der intensiv über den schottischen Nationalökonomen und Bankier geforscht hat. Das Ziel von Beyond the Obvious ist ja immer auch, Forschung zu diskutieren, grundsätzliche Themen mal einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und auch das haben wir im zweiten Halbjahr erneut versucht. In Folge 263 mit dem Titel Die Warnung der EZB-Chefin blicken wir zunächst auf einen Vergleich. Und zwar auf einen Vergleich, den Christine Lagarde selbst vorgenommen hat. In einer Rede warnte sie vor gefährlichen Parallelen zwischen den 1920er Jahren und den 2020er Jahren. Natürlich hat sie gesagt, wir haben dazugelernt, uns passiert das nicht mehr, was damals passiert ist. So ganz sicher bin ich nicht. Ebenfalls in dieser Folge hat Professor Rüdiger Bachmann über die aussichtsreichsten Kandidaten für den diesjährigen Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften spekuliert. Das fand ich persönlich sehr interessant, weil er einen spannenden Überblick gegeben hat über die aktuellen Top-Themen in der Volkswirtschaftslehre. Das war mal was anderes. In der Folge 265, Nobelpreisträger erklären Schicksalsfrage, hat Professor Bachmann dann erklärt, warum diese Preisträger denn auch den Preis verdienen.
Global inequality is largely driven by differences in average income across countries. But why are some countries poor while others prosper? And why are the gaps between poor and rich nations so persistent? These are not new questions, but they are among the most urgent in the social sciences. And addressing them is extremely challenging. This year's laureates have pioneered new approaches, both empirical and theoretical.
Die drei Preisträger, Daron Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson, erklären mit ihrer Forschung die Wohlstandsunterschiede zwischen Nationen.
Die alte Frage der Ökonomie seit Adam Smith, The Wealth of the Nation, ja, warum gibt es eben Wohlstand, warum sind einige Länder eben reicher als andere und wie kann man das verstehen? Und da gibt es lange Debatten in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und Acemoglu und Team haben das sozusagen für eine bestimmte Richtung, die Idee ist auch nicht ihre, die ist deutlich älter, aber für eine bestimmte Richtung eben einigermaßen kausal, also zwei Dinge geleistet, nämlich einerseits kausale, empirisch kausale, und das ist, darauf sollte die Betonung liegen, empirische Evidenzversuch zu liefern, nämlich eben für die Idee, dass Institutionen ganz wichtig sind für wirtschaftlichen Wohlstand. Institutionen, sollte man hier vielleicht sagen, wird ein bisschen breiter gefasst als jetzt, sagen wir mal, nur die Bundesbank oder das Verfassungsgericht, sondern es geht wirklich hier um sozusagen breite gesellschaftliche und politische und ökonomische Organisation. Ja, das meinen die mit Institutionen. Und da haben die einerseits kausale empirische Evidenz geliefert und dann eben auch theoretische Begründungen, warum so schwierig ist, aus schlechten Institutionen, die nennen das extraktive Institutionen, hin zu guten Institutionen, die nennen das inklusive Institutionen, hinzukommen und warum es manchmal dann eben doch gelingt, warum also sozusagen Armut kein durch Geografie oder auch sogar Genetik, da gibt es ja auch entsprechende Theorien, oder Kultur festgelegtes Schicksal sein muss.
Und auch die wirtschaftlichen Folgen von künstlicher Intelligenz haben es im Podcast geschafft. In Folge 253, KI hat ihren Preis, erklärt der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Professor Matthias Binswanger Nutzen und Kosten der künstlichen Intelligenz. Und wir diskutieren, ob es nun das große Wirtschaftswunder bringen wird oder nicht.
Produktivitätswachstum, das wird natürlich eintreten, ganz klar, in der Produktion. Und das wird dazu führen, dass noch wesentlich weniger Menschen in Zukunft tatsächlich in der Produktion arbeiten werden. Das kann die KI übernehmen, aber sie kann auch ganz viele weitere Tätigkeiten übernehmen, wie zum Beispiel, wenn wir in die Finanzbranche gehen, das ganze Anlegen meines Vermögens. Also da gibt es natürlich enorme Produktivitätsgewinne und deshalb gibt es ja auch unterschiedliche Studien, die da ausgerechnet haben, wie viel Prozent der Arbeitsplätze eingespart werden durch KI. Und das variiert so irgendwie zwischen 7 und 50% aller heute bestehenden Berufe. Das heißt, man weiß es nicht wirklich, nicht? Je nach Annahme einer Studie kommt was ganz anderes dabei heraus. Aber es ist klar, es werden viele Tätigkeiten verschwinden und das ist natürlich ein enormer Produktivitätsgewinn. Jetzt wird aber gleichzeitig die Wirtschaft immer komplexer. Die Beschäftigung verlagert sich dann eigentlich von der Produktion in die Bürokratie, indem wir immer mehr Menschen haben, die dann mit Organisation, mit Verwaltung, mit Optimierung, also mit Controlling auch zu tun haben.
Bei den letzten zwei Podcasts im zweiten Halbjahr, die ich noch nicht erwähnt habe, geht es um Reformen. Zum einen zieht Professor Philipp Bargus in Folge 262 harte Reformen in Argentinien eine Zwischenbilanz zu dem, was Javier Milei erreicht hat. Bereits in der letzten Woche hatten wir dazu auch einen Auszug gehört. Generell lohnt sich das Podcast auf jeden Fall nachzuhören für alle jene, die genauer verstehen wollen, was denn in Argentinien passiert. Womit wir zu dem letzten Podcast kommen, den ich im zweiten Halbjahr noch erwähnen möchte. Folge 250. Der Titel der Folge lautet Die Reform, die fast alle wollen. Klar dürfte sein, ich gehöre zu jenen, die diese Reformen unbedingt haben möchten. Denn ich spreche mit dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht Paul Kirchhoff über sein nur 38 Seiten umfassendes Bundessteuergesetzbuch. Wir wissen, wohl kein Bereich des Staates ist mit so viel Bürokratie verbunden wie das deutsche Steuerrecht. Für Bürger, für Unternehmen, aber auch für die öffentliche Verwaltung selbst. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ist es höchste Zeit, das Überschießen, das Überregulieren zu beenden und die Regeln deutlich zu vereinfachen. Das Konzept liegt vor. Es lohnt sich, es nochmal anzuhören. Und ich würde sagen, liebe Politiker, einfach mal machen.
Ich habe ja 2011 den Entwurf eines Bundessteuergesetzbuchs vorgeschlagen, durchformuliert, durchgerechnet, übrigens mit den Spitzenbeamten der Landesfinanzministerien, also sehr gediegen in der praktischen Erfahrung. Und da haben wir aus den 39 Steuern 5 gemacht. Also eine auf das Einkommen, eine auf den Umsatz, dann die Erbschaftssteuer, dann eine Verbrauchsteuer und noch eine kommunale Steuer. Nicht? Das reicht. Also ganz einfach und alles andere fällt weg. Alles aufkommensneutral. Das werden wir jetzt mit einem Schlag nicht zustande kriegen. Wir werden Schritte machen müssen. Aber wenn wir jetzt als erstes sagen würden, wir schaffen mal zwei Steuern ab, die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist ja auch praktisch überholt. Sie ist keine kommunale Steuer mehr. Sie wird in einer Umlage auf Bund und Länder verteilt. Sie hat den Rechtfertigungsgrund der Infrastrukturleistungen nicht mehr. Also es ist auch international ein Fremdkörper. Also es hat kaum ein Land eine solche Gewerbesteuer wie bei uns. Da hängen nur noch die Kommunen dran, weil sie meinen, das ließe sich nicht anders lösen. Im Grundgesetz steht drin, dass die Gemeinden ein Hebesatzrecht hätten als Zuschlag zur Einkommensteuer mit einem eigenen Ertrag. Dann hätten sie natürlich die Bemessungsgrundlage verbreitert. Das wären dann nicht nur die Gewerbetreibenden, sondern das wären die Einkommenserzieler. Wäre aber vielleicht auch gerechter, nicht? Und dann wüsste man von Ort, wenn du das Stadion willst, brauchen wir zwei Punkte mehr. Wenn du keine zwei Punkte bezahlen willst, kriegst du das Stadion nicht. Also das wäre für die demokratische Realität vor Ort ein ganz schönes System. Dann hätten wir in zwei wichtigen Beispielen ein für viele Bürger zentrale steuerliche Frage durch totale Entlastung gemanagt. Und dann gehen wir über wieder in die Frage Einkommensteuer. Wir müssen nur noch zwei Einkommensarten haben. Einmal den Gewinn, der ermittelt werden muss. Dann machen wir den Betriebsvermögensvergleich mit einer Bilanz. Handels- und Steuerbilanz ist identisch. Und dann machen wir die Überschusseinkünfte mit Quellenabzug und Typisierung. Das wäre ein grandioser Vereinfachungseffekt. Das wäre ein grandioser Entlastungseffekt. Wir würden als erstes jedem arbeitstätigen, erwerbstätigen Bürger ein großes Geschenk machen, nämlich zwei Tage Freiheit. Die beiden Tage, wo er sich extrem ärgert, wenn er das nicht gerade wie ein Kreuzworträtsel macht, aber die meisten ärgern, das sind die schlimmsten Tage im Jahr, wo sie etwas tun müssten, was sie nicht verstehen und was sie nicht mögen und was außerdem noch Mitwirkung ist an der Selbstbelastung. Das tut der Mensch nicht so gerne. Nicht? Wir sagen, du hast damit nichts mehr zu tun. Du hast zwei Tage Freiheit. Das ist schon mal ein Geschenk. Und dann, wenn das geleistet ist, dann gehen wir systematisch vor, also wir etwa die ganzen Kaffeebesteuerung oder Sektbesteuerung. Die Sektbesteuerung ist eingeführt worden, damit Friedrich Wilhelm II. Seine Flotte finanzieren kann, 1908. Also der Zweck ist vielleicht heute entfallen, wenn man noch etwas rational zu denken vermag, nicht? Aber das können wir auch bei der Hundesteuer machen, das können wir bei der Kaffeesteuer machen. Warum die Biersteuer und anders die Weinsteuer? Also wenn wir das einfach mal durchbuchstabieren, da sehen wir viele historisch gewachsene Steuern, die nicht plausibel sind und die wir mit ein, zwei Punkten Umsatzsteuer im Ertrag ausgleichen können. Das soll ja kein Ertragsausfall sein im Moment. Da müssen wir bei den Aufgaben anfangen. Also ich würde sagen, wenn wir hier Schritt für Schritt beachtliche Reformen ins Werk setzen, dann entsteht plötzlich eine steuerliche Reformeuphorie, nicht? Und wenn Sie dann noch, ich kenne die Widerstände natürlich, ich erlebe ja auch, was dort passiert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel etwas einführen würden im Steuerverfahren, was die Franzosen haben. Die sagen, wenn du deine Einkommensteuererklärung digital abgegeben hast und diese Einkommensteuererklärung genügt den Erwartungen des Finanzamtes und die läuft unbeanstandet durch. Also muss kein Beamter hinschauen, es gibt kein Einspruchsverfahren, es gibt kein Klageverfahren, die Sache ist in Ordnung. Dann bekommst du 5-20% Steuernachlass. Das ist, finde ich, eine grandiose Idee. Das ist nicht gerecht, aber das bringt das System in Gang, nicht? Wir müssen einfach elementarer denken. Oder ich habe da mal 10 Vorschläge unterbreitet, aber ich will jetzt nur einen zweiten sagen. Wir haben ein Finanzamt, das ist beauftragt, es muss seine Probleme lösen mit 50 Beamten. Deswegen haben die 50 Beamtenstellen. Und wir sagen Ihnen aber auch, wenn ihr es mit weniger Beamten schafft, gleiche Redlichkeit, gleiche Friedensstiftung, also keine bürokratischen Lasten, keine Unruhe unter der Bevölkerung. Und ihr schafft es jetzt mit 47 Beamten. Dann werden die Personalkosten für die drei Eingesparten unter diesen Beamten verteilt.
Klar, Anreize, Incentive.
Plötzlich entfalten die eine Fantasie, wie die Normen einfacher werden können, also Normenflut bekämpfen, wie man die Abläufe vereinfachen kann, wie man die Plausibilität beim Bürger beschleunigen kann, indem wir sagen kann, du musst nicht jedes Jahr eine Steuererklärung machen, sondern du musst nur jedes Jahr eine Erklärung über die Änderungen machen. Also er muss nicht sagen, ich heiße Max und habe 3 Kinder und ich bin bei der Firma Anton, sondern er sagt, wie gehabt, aber ich habe 100 mehr verdient. Und ich hatte eine außergewöhnliche Belastung. Das würde ja das ganze Erklärungswesen radikal reduzieren, nicht? Und dann kommt natürlich die Zweistufigkeit, eine Gewinnbesteuerung, dann eine Überschussbesteuerung. Das wäre dann der eigentliche Weg.
Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich hoffe, Sie kommen gut in das neue Jahr und bleiben mir auch in 2025 gewogen. Am 6.1. geht es wie gewohnt weiter. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin alles Gute. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.